Hallo und herzlich willkommen beim biblischen Personenverzeichnis, meinem Podcast zu den Namen der Bibel. Ein Projekt, in dem ich mich durch die Namen der Bibel hindurch podcasten will, und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Auch wenn ich inzwischen merke, es ist ein völlig unmögliches Unterfangen, wirklich alle Namen aufzuführen, aber zumindest einen Teil davon. Und gerade nicht nur die Großen, sondern auch die Kleinen, die Unscheinbaren, die so dahin geworfen werden, zu schauen, was sind das für Leute, was hätten das für Leute sein können, welche Schicksale könnten da dahinter stecken und auch ein wenig, in welche Bücher sind sie hineingeraten, in welche größeren Zusammenhänge. Mein Name ist Manuel Kronast, ich arbeite für die Evangelische Kirche in Hannover und das ist Folge 3. In der letzten Folge ging es um Aaron. Aaron, der hat eine Menge Screentime in der Bibel, über 3 Bücher hinweg, 2., 3., 4. Buch Mose, auch wenn er stets im Schatten seines jüngeren Bruders Mose steht und auch ein wenig in dem seiner älteren Schwester Miriam. Heute haben wir es aber mit einer wirklich echten, richtigen Randfigur zu tun, Abagta. Ein Hofbediensteter am Hof des persischen Königs Ahasveros, den wir heute eher als Xerxes den Ersten kennen. Abagta hat einen klitzekleinen Auftritt im ersten Kapitel des Buches Esther im Alten Testament. Und auch wenn es zugegebenermaßen ein folgenschwerer Auftritt ist, davor oder danach hören wir nie wieder etwas von ihm. Schade, aber so ist es eben oft. Wir wissen nichts von seinen Träumen und Hoffnungen. Wir wissen nicht, wie alt er war und wie er aussah. Das eine oder andere können wir uns vorstellen, denn er wird eingeführt als ein Eunuch, der am Hof des Königs dient. Dieser Begriff wird in deutschen Bibelübersetzungen oft mit Kämmerer übersetzt, also mit einer Berufsbezeichnung, was ja nicht ganz korrekt ist. Denn es stimmt schon. Seine Kastration hat dazu geführt oder hat begünstigt, dass er am Hof des Königs von Persien eine gute Stellung haben konnte. Eine Stellung, die konnte sogar ziemlich weit oben sein, weil ein kastrierter Mann dem König, dem Inbegriff von Männlichkeit, was er eben sein musste, niemals gefährlich werden konnte. Aber natürlich ist dieser Begriff Kämmerer auch ein wenig eine Verschleierungstaktik. Offenbar hat Martin Luther oder auch die Bibelübersetzungen nach ihm mehr Wert gelegt auf den Beruf als auf den Zustand der Person. Und so wird er in der Lutherbibel zum Beispiel als Kämmerer bezeichnet, so wie der andere Kämmerer, der aus Äthiopien, der Jahrhunderte später in den ersten Jahren des Christentums ganz überraschend getauft wird, als er von Jerusalem zurück in seine Heimat in Äthiopien ist. Aber das interessiert uns jetzt gar nicht, denn heute geht es um Abagta. Ich hatte gesagt, Eunuch zu sein konnte der Beginn einer steilen Karriereleiter sein, weil man nicht teilnehmen konnte an den Machtspielchen, die ganz viel damit zu tun hatte, wen man als Mann damals zeugen konnte und wen eben nicht. Und so war das wahrscheinlich auch bei Abagta nicht ganz oben auf der Karriereleiter, aber er hatte doch eine verantwortungsvolle Stellung in der Verwaltung in der Hauptstadt Susa im persischen Kernreich. Und auf der anderen Seite war es natürlich eine Position, die stets gefährdet war. Denn er hatte ja nur so viel Macht bekommen, weil man ihn jederzeit loswerden konnte, weil er doch als kastrierter Mann nicht in das Geschlechterschema der damaligen Zeit passte und sich das seltsame Unbehagen der Menschen um ihn herum auch immer wieder auch in Zorn und in Gewalt entladen konnte, ohne dass es dann besondere Folgen gehabt hätte. Für diese Geschichte ist es wichtig, dass mit seinem Eunuchsein verbunden war, dass man ihn gefahrlos in den Frauentrakt des Palastes lassen konnte, denn im alten Orient durfte nicht einmal der König ohne weiteres Frauengemächer betreten, denn er war ein Mann. Eunuchen hatten dieses Problem nicht. Und das Buch Esther erzählt vom Schicksal einer Frau, einer jüdischen Frau. Esther, die ihr Volk vor einem Pogrom und ihren nicht-jüdischen König und Ehemann vor einem Attentat bewahrt. Es ist auch die Geschichte der gefährdeten Existenz einer ganzen Volksgruppe, also die Geschichte eines ganz frühen Antisemitismus. Und insofern finde ich, passt da auch ganz gut die gefährdete Existenz eines ganz anderen einzelnen Mannes hinein. Bagda ist kein Jude, sein Name ist vielleicht nur ein persisch klingendes Fantasiekonstrukt einer späteren Zeit. Und doch leben die Eunuchen am Hof ebenso wie die Juden in der Hauptstadt Susa in einer gefährdeten Schwebeexistenz. Xerxes wird der Nachwelt später vor allem durch seinen gigantomanischen Feldzug gegen die Griechen in Erinnerung bleiben, durch die aufopferungsvolle Verteidigungsschlacht der 300 Spartaner gegen seine drastisch überlegene Armee und dann die demütigende Niederlage der persischen Flotte bei Salamis. In diesem Buch und in Susa ist die Welt offenbar ganz in Ordnung. Der König genießt das machtvolle Nichtstun inmitten eines wimmelnden Hofstaates und seine wunderschöne Hauptfrau Vashti. Nach allem, was wir wissen, hatte Xerxes weder eine Frau namens Vashti noch einen namens Esther. Wir haben es nicht mit einem historischen Tatsachenbericht zu tun, sondern mit so etwas, ja, man könnte sagen, wie mit einem frühen historischen Roman, in dem ausgelotet wird, was hätte zu der Zeit sein können. Und manchmal Konflikte der Gegenwart in die Vergangenheit projiziert, um eine nötige Distanz zu haben oder vielleicht auch, um gegenwärtigen Verfolgungen zu entgehen. Also insofern kann man vielleicht sagen, dass natürlich die Konflikte, die in diesem Buch beschrieben werden, ein wenig die Konflikte einer späteren Zeit widerspiegeln. Diese Schilderung beginnt mit einer gigantischen und ausufernden Party. Offenbar so die Schilderung der Bibel, und das hätte sicher auch die Schilderung eines anderen Textes sein können, offenbar ist Xerxes so mächtig, dass er monatelang feiern kann und das Reich läuft trotzdem weiter, denn er feiert nicht alleine, sondern er hat die militärische und politische Elite bei sich. Also offenbar gab es Menschen wie Abagda, die das Reich trotzdem am Laufenden hielt, nicht nur in Susa, sondern auch in allen anderen Ecken und Winkeln dieses gigantischen Reiches. Folgendermaßen wird dieses Gelage geschildert, obwohl es waren eigentlich zwei. Im dritten Jahr seiner Herrschaft machte er, also der König, ein Festmahl für alle seine Fürsten und Großen, die Heerführer von Persien und Medien, die Edlen und Obersten in seinen Provinzen, damit er sehen ließe den herrlichen Reichtum seines Königtums und die köstliche Pracht seiner Majestät viele Tage lang, 180 Tage. Also, wenn man so will, Angeberei und Protz ein halbes Jahr lang. So geht's weiter. Und als die Tage um waren, machte der König ein Festmahl für alles Volk, das in der Festung Susa war. Vom Größten bis zum Kleinsten, 7 Tage lang im Hofe des Gartens beim königlichen Palast. Da hingen weiße und rote Tücher mit leinenen und scharlachroten Schnüren eingefasst in silbernen Ringen an Marmorsäulen. Da waren Polster golden und silbern auf grünem, weißem, gelbem und schwarzem Marmor. Und die Getränke trug man auf in goldenen Gefäßen, von denen keins wie das andere war. Königlichen Wein in Menge nach königlicher Weise. Und man schrieb niemand vor, was er trinken sollte, denn der König hatte allen Vorstehern in seinem Palast befohlen, den Wunsch eines jeden zu erfüllen. Folgendes wird also erzählt. Xerxes oder Ahasveros, wie er hier heißt, ist nicht nur ein machtvoller und unglaublich reicher Herrscher, sondern auch ein äußerst großzügiger. Und er feiert gerne. Wie gesagt, ein halbes Jahr lang mit der politischen und militärischen Elite, aber nicht nur das. Er feiert dann einfach weiter. Und zwar mit allen Menschen, die in seiner königlichen Festung leben. Und wie wir später erfahren, sind darüber hinaus wahrscheinlich auch noch die Menschen von der ersten Party weiter mit dabei, sondern es gibt auch Fürsten aus dem Ausland, vor denen er natürlich auch angeben will, mit dem, was er so hat und mit dem, was er auftischen kann. Alles Volk heißt es, vom Größten bis zum Kleinsten. Und weil das Persische Reich ein sehr tolerantes Reich ist, umfasst alles Volk sowohl die Juden als auch die Eunuchen, mit einer Ausnahme. Ich habe deshalb nicht gegendert, weil es nichts zu gendern gab. Bei solchen Festen, auch das war üblich zu dieser Zeit im Alten Orient oder später auch noch in Griechenland, waren nur die Männer anwesend. Die Frauen haben extra gefeiert, dazu komme ich gleich. Also diese Feier der Männer, alle aus dem Volk, die Kleinen, die Großen, egal wer, die feiern im königlichen Garten. Das ist ein Palast der offenen Türen sozusagen eine ganze Woche lang. Dieses kürzere Fest wird ausführlicher geschildert. Es ist nämlich nicht so, dass das Volk die Sparvariante der großen Feier bekommt, sondern es ist all-inclusive. Von Essen ist nicht die Rede, aber wir können schon annehmen, dass es hier ähnlich königliche Mengen gibt wie bei den Getränken. Und die Ranghöheren im Palast, also die Vorsteher, von denen da die Rede ist, müssen auch tun, was die Kleinsten im Volk wollen. Ein Volksfest, fröhlich, ausgelassen, alle feiern zusammen, der Wein fließt in Strömen, und das ist gleichzeitig die Wurzel der Ungerechtigkeit, die gleich passieren wird. Denn, das wird dann eingeschoben, es gibt eine Ausnahme. Wie gesagt, damals nicht überraschend, aber die Königin Vashti nimmt am Festmahl nicht teil, sondern sie feiert extra mit den anderen Frauen drinnen im Palast. Das ist im Grunde kein Problem gewesen, war so üblich, und die Feier drinnen wird nicht weniger ausgelassen gewesen sein als die draußen. Der Kämmerer Abakta steht als Eunuch zwischen den beiden Sphären. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass er bei dem Fest draußen im Garten nicht hat teilnehmen dürfen. Er galt ja dann doch irgendwie auch als Mann. Wahrscheinlich wird er genug zu tun gehabt haben. Im Wein zu schwelgen funktioniert in seinem Fall aus dienstlichen Gründen nicht. Und ganz am Ende des Gelages, am 7. Tage, alle sind schon so richtig betrunken und auch der König ist voll des Weines, dann hat der König eine richtig blöde Idee. Er möchte, dass die Königin Vashti, von der gesagt wird, dass sie wunderschön ist, auch in den Garten kommt. Zu einem Zeitpunkt, in dem bei Gelagen durchaus Frauen dazukommen, aber nicht die Hauptfrau, die Ehefrau, sondern eben Prostituierte. Also insofern ist dieser Wunsch des Königs eigentlich eine Unverschämtheit und eine Ohrfeige für seine Frau. Warum will er sie dabei haben? Er will offenbar mit ihr angeben, gerade vor den ausländischen Fürsten, was er für eine wunderbare Ehefrau hat, für eine Schönheit. Nicht nur viel zu essen, zu trinken, prachtvolle Gebäude, sondern auch auf dieser, in dieser nicht unwichtigen Angelegenheit ist er machtvoll und hat mehr als andere. Und weil der König niemand anderen schicken kann, um sie zu holen und auch nicht selbst hingehen kann, selbst wenn er das wollte, schickt er 7 Kämmerer, 7 Eunuchen. Die heißen Mehoman, Beseta, Harbona, Bikta, Seta, Karkas und Abakta. Einer hätte natürlich gereicht. Aber die 7-Zahl ist eine mächtige, prachtvolle und heilige. Und Ahasveros ist ja nicht irgendein lumpiger Provinzfürst, der nur einen Eunuchen für sowas zur Verfügung hat. Nein, er hätte noch viel mehr als 7, das zeigt sich später, aber 7 ist eine heilige Zahl. Die 7 traben also los und kommen ohne Königin zurück. Sie will nicht. Völlig verständlich, finde ich. Das führt aber nun zu einer Kette von Ereignissen. Die Königin wird verstoßen, die Frauen des Reiches werden per Erlass unterdrückt, damit sie tun, was ihre Herren und Gebieter wollen, und letztlich wird dann Esther Königin. Aber darum soll es heute nicht mehr gehen. Wir bleiben vielleicht noch ein bisschen bei Abakta. Wir erfahren nichts über sein weiteres Schicksal. War er einer der Sündenböcke oder konzentrierte sich der Königszorn auf Vashti? Ich hoffe, dass er es überlebt hat. Duckt er sich und wartet, bis der Sturm vorüber ist, wie man es halt so macht, wenn man in so einer machtvollen, aber doch irgendwie gefährdeten Stellung ist, bis der Sturm vorüber ist und alle sich erinnern, dass er zwar ein Eunuch, aber vor allem ein fähiger Verwaltungsbeamter ist. Wie kommt er dann mit der neuen Königin klar? Auf welcher Seite positioniert er sich in dem reichserschütternden Konflikt, der sich nun anbahnt und von dem wir in der Folge lesen? Oder kann er sich gar nicht leisten, sich zu positionieren? Wir wissen es nicht. Wir wissen nichts über seine Träume, seine Sehnsüchte, seinen Erfolg, wir wissen nicht sein Alter, wir wissen nichts über eine Familie. Warum ist er hier in dieser Geschichte? Einfach nur, weil das eben so war? Weil Könige Eunuchen an ihren Höfen hatten? Oder ist es vielleicht ganz bewusst genannt und dann auch noch mit Namen und gleich 7 als Zeichen dafür, dass auch gefährdete Menschen ihre Rolle haben in der Geschichte, in Gottes Plan? Und vielleicht färbt auch der Erfolg der einen gefährdeten Gruppe, der Jüdinnen und Juden, ab auf die andere gefährdete Gruppe, die Eunuchen. Vielleicht ist das auch alles völlig an den Haaren herbeigezogen. Die Geschichte von Ahasveros entwickelt sich weiter. Esther und das jüdische Volk kommen ins Spiel, die sind hier ja noch gar nicht im Blick. Eine spannende und interessante Geschichte, unbedingt lesenswert, über eine mutige und listige Frau, die einen mächtigen, aber auch schwachen Herrscher nicht nur manipuliert, könnte man sagen, sondern ich glaube auch verändert. Abagta wird nicht mehr genannt, auch wenn öfter noch von Eunuchen die Rede ist. Er bleibt einfach einer der sieben, die einen Auftrag erhalten, der ihr Land und vielleicht auch ihr Leben verändern wird. So viel für heute. Beim nächsten Mal bleiben wir in ganz ähnlicher Zeit, aber in einer ganz anderen Gegend. Dort, wo ein vertriebenes und heimgekehrtes Volk versucht, sich eine neue Existenz mit ihrem angestammten Gott aufzubauen. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.